Ja, vielen Dank, Herr Kalis, dass Sie hier dieses doch etwas umfangreichere Gutachten hier in einer guten halben Stunde vorgestellt haben. Beinahe hätte ich gesagt, Sie haben Tag und Nacht im Leseraum verbracht, um die ganzen Dokumente durchzustudieren. Das war nicht ganz so, sonst wären wir nicht fertig geworden. Wir haben jetzt etwa eine gute Stunde Zeit. Ich weiß auch, dass Frau Kollegin Schwan pünktlich um 8 weg muss. Deswegen bitte ich Sie gleich kollektiv hier auf die Bühne und ich werde dann auch die Vorstellung relativ knapp halten, damit wir uns dann doch auf die inhaltliche Seite konzentrieren können. Also Frau Kollegin Schwan, Frau Dr. Mildner und Frau Gerstetter, wenn Sie auch schon mal gleich bitte hier auf die Bühne kommen. Zumindest kann man hier nicht sagen, dass dieses Podium nicht gegendert ist. Das kann man wirklich nicht sagen. Nein, ich bleibe hier stehen, dann kann ich hinterher ein bisschen leichter hier die Publikumsfragen moderieren. Das ist kein Problem. So, ja, nee, das passt schon, glaube ich. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich werde jetzt einfach in toto kurz unsere drei Mitstreiter im Sinne der Podiumsdiskussion, Mitstreiterin hier vorstellen. Danach ist vorgesehen, dass jede der drei Damen kurz ein Eingangsstatement macht und dann soll es zunächst hier vielleicht eine gute halbe Stunde eine Diskussion hier oben auf dem Podium geben. Danach haben Sie natürlich hinreichend Möglichkeiten, auch Fragen hier einzubringen, die hier dann auch weiter diskutiert werden können. Und deswegen bleibe ich jetzt hier mal stehen, weil ich die von hier oben so ein bisschen leichter moderieren kann. Ich fange einfach mal mit Frau Professor Schwan an, obwohl Sie da natürlich viele Stationen von ihr durch ihr öffentliches Wirken natürlich kennen. Sie ist von Haus aus Politikwissenschaftlerin, war auch lange Zeit Politikwissenschaftlerin als Professorin, Dekanin am Otto-Suhr-Institut. Viele kennen Sie auch als Präsidentin der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt. Und ich weiß, dass Sie die deutsch-polnische Zusammenarbeit, auch die deutsch-polnische Wissenschaftszusammenarbeit sehr am Herzen liegt. Wichtig vielleicht in dem Zusammenhang auch Vorsitzende der SPD-Grundwertekommission. Und sie hat dann auch die Humboldt-Viadrina School of Governance gegründet und ist jetzt die Leiterin der Humboldt-Viadrina Governance Platform, was die Nachfolgeeinrichtung ist seit knapp 2 Jahren. Herzlich willkommen, Frau Professor Schwan. Dann haben wir Frau Dr. Stormy Annika Mildner. Ich muss mal, schöner Vorname, fällt immer doch auf. Sie hat internationale politische Ökonomie studiert, hat dann in Volkswirtschaftslehre promoviert und sie ist jetzt seit knapp 2 Jahren, ziemlich genau 2 Jahre, glaube ich, Leiterin der Abteilung Außenwirtschaftspolitik im Bundesverband der deutschen Industrie. Sie hat so ein bisschen die Seiten gewechselt. Sie war vorher Mitglied der Institutsleitung in der Stiftung Wissenschaft und Politik, eine sehr renommierte Stiftung, hat sich auch intensiv mit Ressourcen, mit Rohstoffpolitiken beschäftigt, auch Themen, die der SRU ja auch immer in den Blick genommen hat. Sie hat Lehraufträge an der Hertie School of Governance, am John F. Kennedy Institut der Freien Universität Berlin. Sie war Fellow an verschiedenen Akademien, kann man heute alles im Netz nachlesen. Also eine ausgeprägte Persönlichkeit in diesem Bereich. Und ich sage herzlich willkommen hier heute Abend, Frau Dr. Mildner. So, und das letzte Mitglied in unserer Reihe ist Frau Christiane Gerstetter. Und sie hat mir gerade gesagt, der Doktortitel ist kurz davor, die Arbeit ist abgegeben. Und es liegt natürlich mal wieder am Professor, dass die Arbeit noch nicht bewertet worden ist. Aber das wird natürlich jetzt in Bälde kommen. Daran sehen Sie schon, Frau Gerstetter ist von Haus aus Volljuristin. Das ist auch immer so ein typisch deutscher Name. Halbjuristen gibt es ja eigentlich nicht. Sie ist jetzt am Ecologic Institute Senior Fellow im dortigen Legal Team. Und das Ecologic Institute hat ja auch kürzlich jetzt 25-jähriges Jubiläum. Und den Gründer Andreas Krämer kenne ich noch als Student. Man sieht also, man wird auch nicht jünger. Und sie hat ganz viel natürlich auch in dem Bereich Verhandlungen zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten im Handelsbereich gearbeitet, hat Studien für das Europäische Parlament angefertigt. Entwicklungspolitik liegt ihr sehr am Herzen und sie hatte auch schon verschiedene Lehraufträge für Umwelt- und Verfassungsrecht an der Hochschule Bremen und an der Universität Bremen. Und Thema der Doktorarbeit, in diesem Falle darf man das nennen, weil es sehr gut dazu passt, Streitschlichtung in Welthandelsorganisationen. Frau Gerstetter, auch Ihnen herzlich willkommen. Applaus So, Herrn Kalis haben Sie ja schon kennengelernt. Er hatte den Vorzug, dass er heute hier am längsten reden konnte. Und dann würde ich jetzt gerne unsere drei Mitstreiter bitten, mit Frau Schwan beginnen wir, einfach ein kurzes, knappes Eingangsstatement hier zu uns zu bringen und dort mal Ihre Position darzulegen. Frau Schwan.
Bevor ich das, schönen Dank für die Einführung und für die Einladung und für alles, bevor ich das kleine Statement mache, habe ich mal durchgerechnet. Sie hatten uns allen gesagt, 5 bis 10 Minuten Eingangsstatement. Wenn wir das ausschöpfen, können wir bald nach Hause gehen, würde ich sagen. Deswegen versuche ich mich auf 3 Minuten Wunderbar. Zu beschränken.
Ich habe hier eine Uhr, ich könnte Ihnen...
Machen Sie es, ja? Machen Sie es. Berufstätige Mütter müssen getimed sein.
Wunderbar.
Auch Großmütter. Ja, ich will mich nämlich auf den Punkt beschränken jetzt, den Herr Kalis in einer der Thesen gebracht hat. Das geht nach unserem Verständnis in der Grundwertekommission, auch nach meinem persönlichen, darum, wie in einer Zeit der ökonomischen Globalisierung, und es hebt ja nicht von ungefähr die Kurve da Anfang der 90er Jahre an, wie das Verhältnis von Demokratie und wirtschaftlicher Globalisierung gestaltet werden soll. Das ist in meiner Sicht der entscheidende Punkt. Wir haben das genannt. Es geht nicht um Zoll und sowas alles im Wesentlichen, sondern es geht um die globale zukünftige Handelsarchitektur. Und ist sie prioritär privat oder ist sie prioritär öffentlich? Das ist unsere Einschätzung und auch meine. Und ich habe nicht den Eindruck, vom Verfahren, weil es nach wie vor unklar ist, was da alles abgeht und nach wie vor gekämpft werden muss, einzusehen, was da ist. Und auch, weil die Grundproblematik auch auf der Seite der EU ja nicht so gesehen wird, wie Sie sie beschreiben, nämlich dass es da wirklich um Demokratie oder prioritär Handel geht, sondern im Grunde nach wie vor im Sinne haben da die kleinen und die mittleren Unternehmen einen Vorteil und so weiter, bin ich sehr skeptisch, ob der letzte Satz, den Sie da hatten, wirklich Sinn macht, zumal politisch die EU Kommission ja auch von der Grundidee ausgeht. Sie haben von entpolitisierter Liberalisierung gesprochen. Dieser ganze Grundansatz, der dahinter ist, tut ja so, als könnte man Regelungen am Markt und politisch machen. Es ist ja alles immer mit politischen Interessen durchsetzt. Und habe ich den Eindruck, wir haben unser Statement der Grundwertekommission vor einem Jahr veröffentlicht, dass die Bedingungen dafür trotz des Versuchs mit dem Gerichtshof und trotz der Aussage, dass der Regulierungsrat keine verpflichtenden Bedingungen hat, dass es nicht sehr viel weitergekommen ist. Und deswegen ist zwar nach wie vor, wir lehnen es nicht ab, nach wie vor das Problem, haben wir Einfluss auf die Regelungen im Welthandel? Das ist eigentlich das Einzige, weswegen man sagen sollte, nicht einfach ablehnen, finde ich. Haben wir Einfluss darauf? Und ich glaube, solange wir keinen Einfluss erkennbar haben und institutionell verankert, sehe ich keinen wirklichen Vorteil. Sind die 3 Minuten vorbei?
Vielen Dank, Frau Schwan. Man bringt es dann doch auch zwangsläufig auf den Punkt. Und das war eine klare Aussage, über die werden wir dann hinterher noch streiten können. Ich könnte mir vorstellen, dass Frau Dr. Mildner da eine etwas andere Position vertritt. Wir werden es sehen. Bitte schön.
Ja, vielen Dank. Auch ich möchte mich zuerst für die Einladung bedanken und für das Gutachten, das ja wirklich tief ins Detail geht und objektiv beide Seiten, finde ich, sehr, sehr schön und übersichtlich darstellt, sowohl die kritische Seite als auch die befürwortende Seite. Dass ich eher auf der befürwortenden Seite stehe, ist, glaube ich, nicht sonderlich überraschend, denn ich vertrete die deutsche Industrie, 36 Mitgliedsverbände, die sich insgesamt für TTIP ausgesprochen haben, aufgrund von 2 großen Erwägungen. Das eine sind die wirtschaftlichen Effekte. Also wir bewerten TTIP nicht nur daran, wie die Verhandlungen jetzt ablaufen und wie man sich daran einbringen kann, sondern natürlich auch daran, was das verspricht. Und es ist in erster Linie aus uns ein wirtschaftliches, wirtschaftspolitisches Projekt. Und aus unserer Sicht geht es darum, natürlich auch um Zölle und den Abbau von Zöllen. Es geht natürlich auch um Regulierungskooperation und den Abbau nicht-tarifärer Handelshemmnisse, unnötiger Red Tape, also unnötiger Bürokratie im transatlantischen Verhältnis. Es geht für uns um die Setzung von Handelsregeln, natürlich auch hohen Handelsregeln. Wir sehen in TTIP eben dementsprechend eine große Chance, den Welthandel und das Welthandelssystem zu gestalten. Wir würden sehr, sehr viel lieber über die WTO gehen. über das Welthandelssystem, sowohl was Liberalisierung als auch Regelsetzung anbelangt, also Handelsregelsetzung anbelangt. Bloß leider ist seit 2001, seit dem Beginn der Doha-Runde, dort eben nicht sonderlich viel passiert, weder was Liberalisierung noch was Regelsetzung anbelangt. Und nun gibt es zwei Abkommen, die so ein bisschen für Hoffnung gesorgt haben. Einmal das Abkommen über Handelserleichterung, was aber ja noch nicht ratifiziert und implementiert ist, und ein Abkommen über Informationstechnologiegüter. Aber was die Regelsetzung anbelangt und auch was die Themen der Regelsetzung in der Doha-Runde anbelangt, sind das Themen, die 2001 gesetzt worden sind und gar nicht mehr die Realität widerspiegeln. Und das heißt für uns, dass TTIP für uns kein Ersatzprojekt ist, aber ein zusätzliches Projekt, um die Regelsetzung international, global voranzutreiben. Das heißt aber nicht, dass es ein Ausschlussprojekt werden soll, also ein EU-USA-Festung gegen die Welt. Also ganz im Gegenteil sagen wir, dass man sehr stark darauf achten muss, dass TTIP so ausgestaltet ist, dass die, wenn es negative Effekte auf Drittländer gibt, diese möglichst gering ausfallen und dass es Mechanismen geben muss für Länder oder unterstützende Maßnahmen, wie diese dann mit diesen negativen Effekten umgehen können. Wir setzen uns dafür ein, dass eben auch TTIP so ausgestaltet ist, dass diese Effekte relativ niedrig ausfallen, also zum Beispiel durch liberale Ursprungsregeln, einfache Ursprungsregeln, also WTO-konform gestalten und auch die Effekte auf Drittländer immer mitdenken. In puncto ambitioniertes Abkommen, das Regeln setzt, da ist es unsere Meinung, dass man eben bestimmte Themen dann auch nicht rausnehmen kann, wie Investitionsschutz. Ja, also wenn wir Globalisierung gestalten wollen, dann sind wir der Meinung, dann müssen die EU und die USA sich an einen Tisch setzen und gemeinsam über globale Regeln sprechen und sich auf bestimmte Vorstellungen auch einigen. Und im Bereich Investitionsschutz sehen wir bislang einen Flickenteppich global mit um die 3000 Abkommen. Alleine die EU hat ja mehr als 1400 solcher Abkommen, die alle unterschiedlich sind und nicht alle gleichermaßen gut. Und durch einen gemeinsamen Vorstoß von EU und USA könnte man hier in diesem Flickenteppich deutlich mehr Lichtkonformität, mehr Transparenz und auch bessere Regeln reinbringen. Also hier ein deutlicher Vorbildcharakter, den TTIP haben könnte. Was wir natürlich nicht wollen, ist, worauf Sie ja auch oder worauf du auch hingewiesen hast, dass da eine Gefahr besteht, dass durch Regulierungskooperation Standards gesenkt werden könnten. Das liegt definitiv nicht in unserem Interesse. Auch wir sind dafür, dass hohe Produktsicherheitsstandards, Verbraucherschutzstandards, Gesundheitsstandards nicht gesenkt werden. Auch wir sind natürlich dafür, dass die Verhandlungen transparent geführt werden, dass Abgeordnete Zugang zu den Dokumenten haben, als unsere gewählter Vertreter unsere Interessen auch einbringen. Wir setzen uns nicht dafür ein, dass wir in den Lesereihenraum kommen, aber unsere... Bitte? Nö, weil wir sind der Meinung, dass es dafür gewählte Vertreter gibt im Bundestag und die sollen sich das Abkommen anschauen, bewerten und unsere Interessen dann eben auch richtig vertreten. Wir sind nicht gewählt vom Volk. Und letztendlich, das hatte ich gerade schon gesagt, neben der demokratischen Legitimierung, dass es eben den multilateralen Liberalisierungsprozess nutzen soll und nicht schaden soll.
Ja, vielen Dank.
Das hat jetzt keinem so richtig gut gefallen, das war mir aber klar. Applaus ernte ich meistens nicht in solchen Diskussionsrunden.
Wir sind hier demokratisch und applaudieren dennoch, aber das gilt natürlich jetzt, werden wir sicherlich hinterher diskutieren, es muss ja Konditionen geben, zu denen man sagt, dann steigen wir aus, dann hören wir auf. Aber jetzt hören wir erstmal noch die dritte Dame, Frau Gerstetter, Ihr Statement bitte.
Ja, danke schön. Ihre Stellungnahme, die mir auch sehr gut gefallen hat und die ich mit großem Interesse gelesen hatte, die ich auch zur Lektüre ausdrücklich empfehlen würde, weil ich finde, sie ist sozusagen nicht nur fundiert, sondern auch tatsächlich gut geschrieben, die fokussiert sich ja sehr stark auf die Dimension des Einflusses von TTIP auf die Umweltregulierung. Und das ist natürlich auch eine sehr wichtige Dimension, wenn man über Umweltschutz und TTIP redet. Es ist allerdings nicht die einzig mögliche und deswegen möchte ich kurz noch zwei andere Dimensionen des Verhältnisses zwischen Umwelt und TTIP erwähnen, die auch generell in der öffentlichen Diskussion vielleicht etwas weniger prominent sind als die Frage des Einflusses von TTIP auf Umweltregulierung. Die eine Frage ist, und die kam, glaube ich, sozusagen, kam vor allen Dingen zu Beginn der TTIP-Debatte sehr stark raus, als die Europäische Kommission TTIP sehr stark mit dem Argument verkauft hat, TTIP führt zu Wachstum, gemessen in Begrifflichkeiten eines Bruttosozialprodukts. Und das ist sozusagen einer der Hauptgründe dafür, warum wir TTIP brauchen. Und aus Umweltsicht ist natürlich Wachstum gemessen in Begrifflichkeiten eines Bruttosozialprodukts eine relativ fragwürdige Messgröße, weil in das Bruttosozialprodukt alle möglichen, auch umweltschädlichen Aktivitäten Eingang finden. Das heißt, wenn wir sozusagen über Wachstum reden, im Umweltsinne, dann allenfalls, oder dann wäre sozusagen Wachstum für aus ökologischer Sicht allenfalls dann ein Ziel, wenn man sozusagen sehr selektiv denkt und sich eben fragt, welche Sektoren wachsen in einer Gesellschaft und welche müssen eben auch schrumpfen. Das heißt, der ganze Diskurs darüber, was TTIP gesellschaftlich nützt, ist aus ökologischer Sicht, hat eine fragwürdige Schlagseite, weil eben dann mit einer Messgröße gearbeitet wird, die aus dieser Umweltsicht nicht besonders geeignet ist, beziehungsweise wahrscheinlich sogar kontraproduktiv ist. Das ist so die eine Dimension. Eine andere Frage ist, was ist eigentlich der Einfluss von TTIP auf die Nutzung von Umweltressourcen, auf die Verschmutzung und so weiter und so fort? Sie haben in Ihrer Stellungnahme einige der quantitativen Studien analysiert und dargestellt, die sich mit den Auswirkungen von TTIP befassen. Einige dieser Studien gehen auch ansatzweise darauf ein, welche tatsächlichen Umweltwirkungen TTIP haben könnte. Die sind aber sehr schwer zu schätzen. Ich persönlich halte es für plausibel anzunehmen, dass durch TTIP und intensivere transatlantische Güterströme zum Beispiel CO2-Emissionen steigen würden und dass dem nicht eine entsprechende Einsparung zum Beispiel durch einen verstärkten Handel mit besonders energieeffizienten Gütern gegenüberstehen würden. Und auch das ist natürlich sozusagen eine Umweltdimension von TTIP, die mitbedacht werden müsste, wenn man insgesamt TTIP aus ökologischer Sicht beurteilt. Um dann aber sozusagen zu der Dimension zu kommen, die in Ihrer Stellungnahme auch hervorgehoben wird, nämlich die Frage, was macht TTIP mit Umwelt und natürlich auch anderer Regulierung. Da würde ich mich sozusagen Ihnen anschließen, dass es natürlich sehr wichtig ist, den Handlungsspielraum der nationalen Regierungen zu erhalten, weil die von Ihnen angesprochene sozusagen transnationale Regulierung eben noch in weiter Ferne ist. Juristisch gesehen macht man das, indem man indem man handelsliberalisierende Vorschriften relativ eng und ausdrücklich definiert. Da würde ich insofern zustimmen, dass der Vorschlag der Kommission zum Investitionsschutz ein Fortschritt gegenüber manchen anderen Verträgen ist. Wichtig scheinen dann auch weite und flexible Ausnahmevorschriften zugunsten zum Beispiel von Umweltregulierung zu sein. Und sozusagen auch wichtig und von Ihnen auch in dem Gutachten genannt ist, eben Referenzen einzuschließen zu einem Right to Regulate, zu der Möglichkeit, ein hohes Schutzniveau zu ergreifen und so weiter. Und solche Referenzen sollten dann nicht nur in der Präambel vorkommen, sondern eben auch in verschiedenen Teilen des Abkommens. Auch da würde ich Ihnen zustimmen. Eine gewisse Kontroverse habe ich mit meiner Nachbarin von mir aus gesehen zur Rechten, von Ihnen aus gesehen zur Linken, zu der Frage, inwieweit TTIP ein Vorbild sein soll und kann für andere Abkommen. Ich bin der Meinung, dass sozusagen es kein gutes Argument für irgendeine Art von Regel in TTIP ist, dass TTIP damit ein Vorbild für Abkommen mit Drittländern sein könnte oder sollte. Es ist weder im internationalen Recht noch in der internationalen Politik ungewöhnlich, dass man verschiedene Abkommen mit verschiedenen Ländern schließt. Wir sozusagen exportieren nicht in alle Länder der Welt Waffen. Wir behandeln Angehörige verschiedener Staaten, was Immigration angeht, sehr unterschiedlich und so weiter. Da kann man eine sehr lange Liste machen. Das heißt, wir brauchen sozusagen TTIP aus meiner Sicht nicht als Modell, um zum Beispiel dann ein Abkommen mit China oder so abzuschließen. Und deswegen würde ich sozusagen Argumente, die zum Beispiel sagen, wir müssen jetzt in TTIP ein ambitioniertes Investitionsschutzkapitel haben, was dann Modellwirkung hat, die würde ich ablehnen, sondern ich würde sagen, wenn wir so etwas wollen, was Modellwirkungen hat, dann sollte das auf multilateraler Ebene geregelt werden und eben nicht in einem Abkommen zwischen USA und der EU.
Ja, vielen Dank, Frau Gerstetter. Sie haben natürlich jetzt noch eine viel fundamentalere Kritik hier auf den Weg gebracht. Ob das Bruttosozialprodukt als Messgröße taugt, das kann man natürlich in der Volkswirtschaft insgesamt fragen. Und die Globalisierung haben Sie auch ein Stück weit in Frage gestellt. Also genügend interessante Themen. Und wir wollen jetzt so halten, dass die erste Diskussion hier auf der Bühne stattfindet. Da brauche ich jetzt gar keine Frage stellen. Es sind ja schon genügend unterschiedliche Positionen herangekommen. Und Herr Kalis, dem würde ich jetzt das Wort erteilen.
Ja, vielen Dank. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob Frau Schwan, ob wir uns da vielleicht missverstehen, also was die demokratische Seite anbelangt. Ich glaube in der Tat, dass jetzt TTIP da noch nicht den idealen Zustand erreicht hat.
Nein, das nicht? Haben wir gesehen.
Genau. Da sind wir einig. Gut, okay. Und der Punkt ist jetzt eben.
Ich glaube nur weniger,
nein,
als Sie,
weil
dass
Sie
es
sagen,
überhaupt
also,
möglich ist.
Ich hatte gedacht, Sie haben mich vielleicht so verstanden, sondern dass wir jetzt hier auf einem Wege sind, ganz neu zu denken, angesichts der Tatsache, dass die Globalisierung, und Sie haben das ja auch beschrieben, auch durch Ihre Arbeit beschrieben, dass wir eben angesichts der Globalisierung ganz neu auch darüber nachdenken müssen, wie die ganzen internationalen Verträge demokratisch legitimiert werden. Eben nicht mehr nur ex post, wenn alles ausgehandelt ist, sondern die Parlamente in den Prozess der Verhandlungen eingebaut werden müssen. Das ist ein Riesenumdenken, weil wir uns immer klar machen müssen, Außenpolitik, die sogenannte auswärtige Gewalt, ist klassischerweise Aufgabe der Regierung und nicht der Parlamente. Und die Regierung muss jetzt lernen, nicht nur in Europapolitik, da hat das Parlament ja auch viel Rückenwind vom Bundesverfassungsgericht bekommen, sondern eben auch in den anderen Bereichen. Da hat Frau Lübbe-Wolf auch zu gearbeitet, die in Beitrag, den wir hier auch berücksichtigt haben, wo man eben einfach sagt, wenn wir solche Abkommen demokratieverträglich gestalten wollen, dann müssen Parlamente vorher schon viel früher involviert sein. Dazu gehört natürlich dann auch Information, Transparenz und Ähnliches. Das heißt, hier findet ein Umdenken statt und TTIP ist, glaube ich, jetzt der aktuellste Anlass dafür. In Europa, die Europäische Union hat da stattgefunden, hier passiert das jetzt. Und ich glaube, es wird umso wichtiger, je politischer TTIP wird. Es ist eine Einbildung, da würde ich Ihnen auch zustimmen, also auch, glaube ich, da sind wir beieinander, dass es eben nicht ein entpolitisiertes Abkommen ist, sondern es ist automatisch eben politisch. Handel ist immer politisch, das haben wir in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft genauso erlebt, die ja dann ab 1992 dann auch als eben europäische Gemeinschaft auftrat, weil man eben gesehen hat, Wirtschaft ist auch politisch und Wirtschaft war auch immer angelegt, darauf hin, dass wir auch zur politischen Integration kommen. Und so könnte man auch im positiven Sinne vielleicht etwas idealistisch TTIP lesen.
Ja, ja, also ich meine, ich glaube, man wollte gerade klatschen, also das wollte ich nicht unterbinden. Also diejenigen, die verwendet für dieses TTIP sind, machen gerade da den Unterschied zu Ihnen und mir. Sie sagen nämlich, man könnte Wirtschaft und Handel unpolitisch sehen. Man könnte so tun, als könnte sogar Markt und Wirtschaft und Handel die Politik, die zur Korruption, zur Intransparenz und zu vielen anderen Sachen noch neigt, ersetzen. Das ist doch der Grundansatz, von dem das Ganze ausgeht. Und wenn man von dem Ansatz ausgeht und meint, das könne man sozusagen interessenfrei machen, dann ist das für mich einfach eine gigantische Verschleierung, wenn ich es bösartig ausdrücke, oder es ist eine Naivität, wenn ich es nicht bösartig ausdrücke. Und deswegen muss man einfach sehen, ich nehme mal das Beispiel, es ist sehr schön, dass Sie erwähnt haben, dass WTO nicht geklappt hat in den letzten Jahren, haben völlig recht, aber das ist für mich überhaupt kein Grund zu sagen, naja, dann machen wir es eben zu zweit. Denn was heißt das konkret für den globalen Süden? Der globale Süden kommt noch schlechter rein mit diesem TTIP in die Regulierung. Und wenn wir jetzt dauernd mit großen Krokodilstränen sagen, bei den Fluchtursachen, wir müssen die Fluchtursachen bekämpfen, wir müssen zum Beispiel bei der Agrarkrise diese Probleme bekämpfen und so weiter. Und wenn wir dann nicht sehen, dass TTIP allein durch die Exklusivität dieser beiden Riesenmärkte gegenüber dem ganzen globalen Süden natürlich nicht gerade die Agrarwirtschaft in Afrika stärkt, kann man wohl sagen, dann kann man allmählich, glaube ich, begreifen, was das alles an Implikationen hat. In unserer Grundwertekommission war das natürlich vor allen Dingen Heidemarie Wiechorek-Zoll, die 11 Jahre lang Entwicklungsministerin war und die wirklich wusste, wovon sie redete, bei diesem Ausschluss des globalen Südens aus den Regeln. Und ich denke wirklich, wenn zum Beispiel TTIP ausdrücklich eine Öffnung hätte zu allen anderen Ländern, selbst wenn es im Moment nicht einbezogen werden könnte, eine Öffnung hätte und wenn es dieses Problembewusstsein zum Ausdruck brächte, dass dieser globale Süden so von dem TTIP, wie es jetzt ist, nicht profitiert, sondern darunter leidet, dann wären wir schon einen Schritt weiter. Ich fürchte aber, dass eben leider die Grundauseinandersetzung hier nicht ausgetragen ist. Ich erinnere mich, wir haben ja in der, auf unserer Governance-Plattform und auch in der School Trialoge gemacht über Energiewende. Und da hatte ich einen sehr, sehr klugen Mann vom BDI, der sehr stark wirtschaftsordnungspolitisch dachte. Und der das Grundproblem nicht nur aus ökonomischer Sicht des Level Playing Fields sah, sondern also, dass man Regeln braucht für überall, damit diejenigen Unternehmen, die sich wirklich dran halten wollen in all diese positiven Regelungen, damit die nicht in Nachteil kommen, wenn sie Umwelt und sowas alles bedenken. Der hat es begriffen gehabt und da war dann auch eine Einigung sehr schnell möglich, dass es überhaupt keine Form von Welthandelsarchitektur gibt, die nicht in höchstem Maße politisch ist. Und das ist sie eben auch. Und diese politischen Prioritäten, die Bevorzugungen, dieses alles muss man offenlegen, finde ich. Und da sind nun mal Europa und die USA in einem so viel besseren, machtvolleren, einer so viel machtvolleren Position gegenüber allem, was da der globale Süden, den globalen Süden ausmacht, dass ich das auch nicht so akzeptieren könnte. Deswegen es habe ich meine Hoffnung, die ich im vorigen Jahr noch hatte, mehr und mehr verloren, auch angesichts dieser Rangelei die ganze Zeit, um da einen Einblick nehmen zu können in diese Papiere, meine Hoffnung verloren, dass da eine Einsicht ist. Und ich fürchte, da ist nach wie vor eine bornierte Perspektivität eines privaten Handels, also die ganze Frage auch, was hat Priorität, wo liegt die Beweislast, alle diese Fragen sind immer um dasselbe. Deswegen bin ich da sehr skeptisch geworden.
Nur ein Satz ganz kurz. Ich bin mir noch immer nicht sicher, ob Sie mich falsch verstanden haben, weil ich glaube auch, es gibt keinen entpolitisierten Handel. Ja? Ich glaube, ich stimme Ihnen dazu. Also das ist automatisch politisch und deswegen gut. Ja, aber genau, aber das Abkommen eben in der Tat ist ein erster Schritt. Diese Elemente kann man eben jetzt entdecken, die eben hier im Vergleich gerade zu anderen Abkommen eben auch eine gewisse Politisierung ermöglichen. Also die Regulierungskooperation ist heikel, deswegen plädieren wir ja auch dafür, wenn man sie denn macht und wenn, je intensiver sie wird, umso stärker muss sie eben auch Gemeinwohlbelange einbeziehen, also die marktflankierenden Politiken. Und demokratisch eben auch rückgebunden sein.
Ich will das jetzt nicht okkupieren. Ja, die Kriterien, die Sie da oben geschrieben haben, finde ich ja alle wunderbar. Ich habe aber zum Beispiel rückgefragt, warum will denn der BDI das nicht sehen? Weil ich finde, dass man da nicht nur die gewählten Abgeordneten reingucken lassen soll, sondern dass die Aufgabe des Monitoring, des Politisieren, das ist doch nicht nur bei den Abgeordneten. Das haben wir doch gesehen, das ganze TTIP wäre da ohne Politiker nicht gelangt. Und ich bin sehr dafür, dass der BDI das sieht und ich bin sehr dafür, dass German Watch und das Greenpeace und die das alle sehen, damit man überhaupt die ganzen Implikationen sieht. Und was die Transparenz angeht, das ist doch in unserer gegenwärtigen Situation das Problem. Dass etwas schwarz auf weiß irgendwo steht, macht die Sache ja nicht transparent, weil es ist so überflutend, was da an Einzelregelungen ist, dass nur die konkrete, gezielte, auch geradezu auf Kampagnen ausgehende Politisierung der Fragen uns als Gesellschaft klar macht, worum es da alles geht. Es ist uns doch mir jedenfalls so gegangen, vor 1,5 Jahren oder so hat sich doch kein Mensch um diese Abkürzung gekümmert, dieses TTIP, weil das wirkte irgendwie so. Nicht? Und noch das eine schnell zu dem Wachstum. Ich bin keine absolute Wachstumsgegnerin und ich glaube, Sie haben auch gesagt, man muss wissen, was wachsen muss und so weiter. Die Vorhersagen allerdings, die mit TTIP verbunden werden, was das an, sagen wir mal, konventionellem Wachstum, ob das dann auch noch die Umwelt schädigt, ist noch ein anderer Punkt, ne? Aber bringt, die kann man, glaube ich, sehr in Frage stellen. Das kann man auch mit dem NAFTA, ne? Abkommen sehen. Da sind große Wachstumsraten vorhergesagt worden, die sind alle nicht eingetroffen.
Frau Mildner, wollen Sie nicht lesen im Leseraum? Sie sagten, Sie wollen nicht lesen im Leseraum. Sie lassen lesen.
Ich lasse lesen, genau.
Bin das richtig?
Ich würde ganz gerne auf ein, zwei Punkte noch mal eingehen. Und die erste Frage, also das Erste, was Sie gesagt hatten, ist, dass die TTIP-Befürworter in TTIP nur ein reines ökonomisches Projekt sehen und es komplett depolitisiert sehen. Das ist also mit Verlaub, das ist einfach Quatsch. Wir sagen genauso und sehen genauso, dass natürlich Handelspolitik, liegt ja auch im Namen, Politik ist. Und auch TTIP ein politisches Projekt und die Setzung von globalen Handelsregeln politische Projekte sind und dementsprechend natürlich nicht interessensfrei ist. Es ist eine Gestaltung der Globalisierung, die von Politik gemacht wird, in die verschiedene Interessen einfließen. Also diese Dichotomie zwischen wirtschaftlichen Effekten, die Befürworter nur angeblich sehen, und auf der anderen Seite Politik, ich kann das auf jeden Fall für uns sagen, das trifft für uns auf jeden Fall nicht zu.
Warum nennen Sie das einfach Handelshemmnis? Hemmnis ist ein unpolitischer Begriff. Warum sind das die nicht tarifären Handelshemmnisse? Warum
sagen Sie Barrieren, wir nennen es tarifäre,
aber das ist doch nicht, das kann man doch nicht interessenfrei definieren, was eine Barriere ist.
Ja, also man... Natürlich, wir reden ja von Hemmnissen und Barrieren. Also in dem Punkt können wir gleich vielleicht nachher nochmal aufgreifen, da verstehe ich Sie vielleicht auch einfach nicht. Bei der Frage nach Effekte auf Drittländer, ich denke, da muss man differenzieren. Ich habe immer ein bisschen Problem damit, über den globalen Süden zu sprechen, weil es natürlich unglaubliche Unterschiede gibt zwischen den verschiedenen Ländern, ja richtig, aber auch die Effekte werden sehr unterschiedlich sein, je nachdem, wie die Handelsstrukturen im Moment aussehen und wie stark der Handel im Moment stattfindet zwischen EU, USA und dann eben dem entsprechenden Drittland, wie stark die Wertschöpfungsketten da miteinander verflochten sind und was gehandelt wird und wie hoch die Zölle gegenüber den Drittländern ausgestaltet sind. Und dementsprechend werden eben die Effekte auch unterschiedlich ausfallen. Bei manchen werden negative Effekte auftreten. Manche Länder werden durch TTIP und steigende Nachfrage tatsächlich auch profitieren können. Also da würde ich einfach für eine bisschen stärkere Differenzierung werben. Zum Punkt Vorbildcharakter, braucht man TTIP als Vorbildcharakter? Wäre es nicht besser, es über das multilaterale Handelssystem zu machen? Ich wäre begeistert, wenn man es über die WTO machen könnte. 2001 ist es versucht worden, indem die Singapur-Themen mit in die Verhandlungsrunde mit aufgenommen worden sind. Dazu gehörte beispielsweise öffentliche Auftragsvergabe, dazu gehörte auch Investitionen, sind 2003 rausgeschmissen worden und seitdem wurde darüber nicht mehr verhandelt. Jetzt sehe ich allerdings im Bereich von Investitionsschutz, dass eine international ausgesprochen lebhafte Debatte in der UNCTAD dazu stattfindet. Ja? Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass diese Debatte sehr stark von der EU-internen Auseinandersetzung mit Investitionsschutz profitiert hat. Und alleine da sehe ich schon den Vorbildcharakter oder sagen wir mal die Ausstrahlungskraft der TTIP-Diskussion, der TTIP-Verhandlungen. Denn in dem Maße, wie dort jetzt diskutiert wird in der UNCTAD, das hätten wir meiner Meinung nach nicht unter TTIP. Deswegen ist es alleine jetzt schon in den Verhandlungen für mich ein gutes Beispiel dafür, welche Ausstrahlungskraft Verhandlungen zwischen zwei großen Ländern haben kann und auch durchaus positive Modernisierungsausstrahlungen auf internationale Regelwerke.
Vielleicht knüpfe ich daran an, weil Sie jetzt eben gesagt haben, sozusagen multilaterales Forum wäre nur die WTO und genau das würde ich eben nicht sagen. Also ich glaube, für Investitionsschutz haben wir zum Beispiel die UNCTAD. Wir haben aber auch, beispielsweise die UNCITRAL-Regeln, die Sie auch sozusagen, auf die Sie Bezug genommen haben in Ihrer Stellungnahme. Das heißt, gerade im prozeduralen Bereich von Investitionsschutz ist es ja sozusagen durchaus so, dass es multilaterale Lösungen gibt. Und ich glaube, an die könnte man auch anknüpfen, wenn man zum Beispiel über sowas wie ein internationales Investitionsgericht nachdenken möchte. Ich sage nicht, dass man es tun muss, aber wenn man es möchte sozusagen, dann würde ich sagen im multilateralen Rahmen und nicht in TTIP. Die Frage der Einbeziehung von Entwicklungsländern in TTIP, die finde ich insofern ein bisschen schwierig, als wir natürlich sozusagen auch schon zahlreiche multilaterale Foren haben, in denen auch sowas wie zumindest internationale Standardsetzung erfolgt. Und das ist sozusagen jetzt vielleicht eher eine offene Frage als ein abschließender Kommentar, aber was mir sozusagen bei den Forderungen nach Öffnungen von TTIP für Entwicklungsländer tatsächlich nicht immer hundertprozentig klar ist, ist, wie sozusagen das Verhältnis von TTIP geöffnet für Entwicklungsländer, Harmonisierung und so weiter gedacht wird im Verhältnis zu diesen internationalen Foren, die wir schon haben, wie Codex Alimentarius, wie die ISO für Standardisierung und so weiter und so fort. Also sozusagen, ich glaube, da müsste man dann zumindest irgendwie eine Position dazu entwickeln. Es gibt eine Stelle, wo ich tatsächlich auch denke, dass der EU-Vorschlag zu Regulierungszusammenarbeit, vor allen Dingen in Bezug auf die Interessen von Entwicklungsländern, geändert werden sollte, und das ist der Vorschlag zur Einbeziehung von Handelsbelangen in Impact Assessments, wo in dem Vorschlag der EU zur Regulierungszusammenarbeit steht, dass in Folgenabschätzungen für Gesetzesvorhaben zukünftig stärker Handelsinteressen, und zwar die der USA, einfließen sollten. Und das finde ich sozusagen fragwürdig, weil ich nicht weiß, warum in solche Folgenabschätzungen für EU-Regulierung speziell die US-Interessen eine größere Rolle spielen sollten als diejenigen von Entwicklungsländern. Es gibt im EU-Vertrag eine Verpflichtung zu Politikkohärenz in Bezug auf Entwicklungszusammenarbeit, und es würde dem auch meines Erachtens widersprechen, wenn man die USA-Handelsinteressen da besonders sozusagen hervorheben würde. Solche Folgenabschätzungen berücksichtigen ohnehin ökonomische, ökologische und soziale Interessen nach den Richtlinien der Kommission dafür.
Ja, vielen Dank. Ich muss hier auch immer auf die Uhr schauen. Wir haben jetzt noch so 20 Minuten reguläre Zeit, deswegen würde ich nämlich jetzt gerne ins Publikum öffnen. Zum Schluss würde ich nämlich dann vielleicht mit der Frage schließen, wo ist denn Ihre Schmerzgrenze, wo Sie sagen, wenn das und das nicht eintritt, dann müsste man die Verhandlung abbrechen. Das gibt es ja bei allen Verhandlungen, dass man sagt, man kommt nicht zusammen. Aber jetzt würde ich gerne erstmal die Diskussion ins Publikum öffnen. Da hat schon die erste Frage gegeben. Wenn Sie kurz sagen, wie Sie heißen und wo Sie herkommen, nicht den Geburtsort, sondern wo Sie jetzt beruflich tätig sind, und dann Ihre Frage.
Ja, Ernst-Christoph Stolper, Bund für Umwelt und Naturschutz, BUND. Ich bin dem SRU sehr dankbar, dass er den Finger nochmal in die Wunde gelegt hat in einigen Bereichen, wie zum Beispiel Chemikalienpolitik, der Klimaschutz, aber auch bei der regulatorischen Kooperation. Auch wenn ich bei der regulatorischen Kooperation inzwischen, ich war gestern bei dem Stakeholder-Meeting in Brüssel, den Eindruck habe, dass die Europäische Kommission da schon wieder ein Stückchen zurückrudert von ihren überzogenen, auch institutionellen Vorstellungen bei TTIP. Ich habe verstanden, dass die Punkte, die Sie angesprochen haben, mich würden die eher dazu führen, dass ich sagen würde, die Verhandlungen, die jetzt stattfinden, kann man so auf keinen Fall gutheißen und sollte man eher abbrechen oder sollte man neu starten. Ich habe aber verstanden, dass Sie mehr Hoffnung in den Prozess noch haben und dass Sie insofern auch auf einige Bereiche noch setzen. Darauf zielen meine zwei Fragen. Die erste Frage ist, Sie haben zu Recht angesprochen Klimaschutz als einen Punkt, der nicht drin ist oder sogar kontrovers zu den Klimaschutzabkommen drin ist. Dem amerikanischen Präsidenten liegt in diesen Tagen ein Gesetzentwurf vor, der kommt noch aus der Fast-Track-Debatte, wo ausdrücklich festgelegt werden soll, dass in Handelsverträgen keine bindenden und erzwingbaren Klimaschutzvereinbarungen drin sein sollen. Wenn das der Fall wäre, wäre diese Tür, die Sie gesehen haben, auf jeden Fall zu. Da wäre meine Frage, wie Sie das sehen, ob Sie da trotzdem noch Möglichkeiten sehen. Der zweite Punkt ist, Sie haben am Ende gesagt, kein Markt ohne Staat, das bin ich völlig mit Ihnen, ziehen aber daraus aus meiner Sicht eine etwas andere Konsequenz, als ich das tun würde, und sagen, wir wollen jetzt eigentlich einen transatlantischen Staat. Also da fand ich schon sehr mutig, was am Ende Ihres Gutachtens steht. Wo muss man ja auch manchmal mutig sein, aber meine Frage geht einfach in die Richtung, wo sehen Sie Ihre Bündnispartner für diesen transatlantischen Staat? In den USA sehe ich die nicht, hier in Europa sehe ich die im Moment auch nicht. Und meine Frage geht eher in die Richtung, müssen wir nicht eher viel dran bauen, unser europäisches Haus, was derzeit zerbröselt, ordentlich staatlich in Gang zu halten? Und der zweite Punkt, ist nicht sogar ein transatlantischer Staat, gerade was die Globalisierung betrifft, also Frau Schwan hat es ja angesprochen, eher sozusagen etwas völlig Kontraproduktives. Herzlichen Dank.
Mein Vorschlag ist, wir sammeln vielleicht zwei, drei Fragen, sonst wird das vielleicht ein bisschen unkommod. So, weitere Fragen, Mikros werden rumgereicht. Herr Bode, bitte.
Thilo Bode von der Organisation Foodwatch. Erstmal möchte ich dem Sachverständigenrat gratulieren für die kritischen Thesen. Die sind ja ausgesprochen klar formuliert worden. Das hört man ja nicht immer von Wissenschaftlern. Meines Wissens ist das erste Mal in der jetzt schon zweijährigen Debatte, dass eine Gruppe doch institutionell hoch angesiedelter Wissenschaftler sich kritisch so deutlich geäußert hat. Das finde ich sehr, sehr positiv, mit Argumenten, für die wir von der Zivilgesellschaft als Panikmacher wechselweise auch als Freihandelsgegner bezeichnet werden. Also dazu möchte ich Ihnen gratulieren. Meine Frage ist folgende. Wie verstehen Sie sich als Politikberatung? Sie fordern ja zum Beispiel die konsequente, explizite Erwähnung des Vorsorgeprinzips in den Verträgen. Wenn man sich die Verhandlungsmandate anguckt für CETA und TTIP, dann ist dieses Prinzip ja extra nicht explizit eingeschlossen. Also was Sie fordern, kommt eigentlich einer Forderung nach dem Abbruch der Verhandlungen gleich. Die Frage ist, für mich ist die Frage, wie illusionär ist Politikberatung? Ich wäre natürlich froh, wenn das, was Sie fordern, noch wirklich umgesetzt würde, dann hätten wir nämlich TTIP nicht, sondern vielleicht wirklich einen Vertrag über fairen Handel. Deswegen nochmal meine Frage, wie realistisch schätzen Sie eigentlich angesichts der politischen Dynamik Ihre Forderungen ein?
Wir sind ja nie illusionär, wir sind immer nur visionär, Herr Bode, das wissen Sie doch, nicht? So, die dritte Frage und dann gehen wir zurück hier aufs Podium.
Mein Name ist Till Holterhus von der Uni Göttingen. Ich habe zwei kurze Anmerkungen, da schließe ich sozusagen eine Frage an. Die erste Anmerkung geht in die Richtung von Frau Spahn und zwar zur Frage der Demokratisierung. Ich möchte nur kurz darauf hinweisen, dass ja im EU-Singapur-FTA die Kommission gerade ein Gutachten beim EuGH sozusagen beantragt hat hinsichtlich der Frage, ob es sich dabei um ein gemischtes oder um ein EU-Only-Abkommen handelt. Das heißt, sollte es in diesem Bereich dazu kommen, dass der EuGH sich tatsächlich so äußert, dass das Ganze ein EU-Only-Abkommen ist, schneiden wir mindestens auch die nationalen Parlamente zumindest hinsichtlich der Frage, ob sie zustimmen müssen bei TTIP, womöglich dann auch, je nachdem, wie schnell jetzt der Prozess sein wird, in dem TTIP entschieden wird, ab. Das ist sozusagen ein kleiner Hinweis. Und dann eine zweite Sache, ganz interessant, ich habe eine Bundestagsdrucksache von 2005, in der ein paar Abgeordnete der CDU-CSU die Bundesregierung befragen, ob ein mögliches Freihandelsabkommen zwischen den USA und der EU denn denkbar ist. Und da geht es vor allem um die Frage, inwieweit eben Drittländer dabei zu berücksichtigen sind, das Ganze eben eigentlich in ein multilaterales System eingebettet werden muss. Ich lese Ihnen das ganz kurz vor, weil das wirklich erhellend ist. Die Bundesregierung hält ein Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA für nicht realistisch. Ein Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA würde nach Einschätzung der Bundesregierung von anderen Ländern als Abwendung der beiden weltgrößten Handelspartner von multilateralen Handelssystemen aufgenommen werden. Es würde die WTO nachhaltig schwächen und auf absehbare Zeit alle Bemühungen zur multilateralen Handelsliberalisierung beeinträchtigen. Im Übrigen könnte auch vor allem der Agrarhandel zwischen den Vereinigten Staaten und der EU nicht einem Freihandelsregime unterworfen werden, da die agrarpolitischen Interessen sowohl der EU als auch der USA die Interessenlage anderer wichtiger Handelspartner in Lateinamerika, Afrika und Asien berücksichtigen müssen. Die WTO-Vorgabe, wonach Freihandelsabkommen annähernd den gesamten bilateralen Handel zwischen den vertragsschließenden Staaten erfassen müssen, wäre daher kaum einzuhalten. Frau Gerstetter weiß wahrscheinlich am allerbesten, wovon ich spreche. Artikel 24 GATT setzt eben ganz spezielle Umstände voraus, nach denen ein Freihandelsabkommen überhaupt möglich ist innerhalb des Weltwirtschaftssystems, denen eben die EU und die USA angehören oder zumindest alle Mitgliedstaaten. Und dementsprechend meine Frage vielleicht direkt an Frau Gerstetter, wie schätzen Sie denn ein, ist TTIP überhaupt nach Artikel 24 GATT und den jeweiligen Vorschriften von TRIPS und so weiter überhaupt mit dem WTO-Recht vereinbar?
Vielen Dank. Können Sie mal sehen, was in 10 Jahren alles passiert. Aber Politiker sagen ja manchmal auch, was geht mich mein Geschwätz von gestern an. Also schauen wir mal, Herr Kadies vielleicht als erstes oder Frau Schwan, weil Sie dann weg müssen.
Also ich möchte mich doch noch mal auf diesen Punkt konzentrieren, dass Wirtschaftspolitik, Politik ist es klar, dass die Diskussion um TTIP eine Menge bewirkt hat, ist auch klar. Sie ist aber weder von den Parteien noch vom BDI ausgegangen, sondern von der organisierten Zivilgesellschaft. Das muss man doch einfach sehen. Das heißt, hier kann man nicht plötzlich etwas für sich in Anspruch nehmen. Und die Diskussion macht noch nicht das Abkommen ab. Das heißt, es ist ein bisschen für mich uneindeutig. Einerseits stellen Sie sich meines Erachtens auf den Boden der Grundintention dieses Abkommens und andererseits sagen Sie, ja, aber der Vorteil war ja, dass das debattiert wurde, aber das ist gerade debattiert worden von denen, die dieses Abkommen überaus kritisch sehen. Da bin ich ja auch dafür, dass diese Kritik weiter politisiert und auf andere Dinge sich auswirkt. Die Schwierigkeit, also ich sehe es ein bisschen wie Herr Bode, ich kann mir nicht vorstellen, dass das, was Sie ordnungspolitisch wollen, was ich verstehe, aber wo Sie zu sehr sich nur in meiner Sicht auf die Parlamente beschränken, weil Global Governance geht meines Erachtens ohne diesen ganzen Bereich der Zivilgesellschaft nicht mehr, der organisierten Zivilgesellschaft, nicht mehr demokratisch. Aber wenn Sie, ich glaube nicht, dass Sie das wirklich durchsetzen können und ich finde auch den Begriff des Staates als Regelungsrahmen für den globalen Markt irreführend, denn er bezieht sich immer auf den Nationalstaat und die Nationalstaaten sind einfach im Hintertreffen. Sie können sich, Sie sehen das doch an der EU, wie das da alles zerbröselt, die finden sich eben nicht zusammen, um den Primat der Politik, den ich immer noch in maskulin setze, den Primat der Politik wirklich durchzusetzen. Und deswegen finde ich, sollte man auch nicht von Staat sprechen. Die ganze Frage ist, wie sieht eine Global Governance aus, die demokratische Politik durchsetzen kann? Und sie kann nicht im Sinne eines globalen Staates sein. Und ich wäre auch nicht glücklich, wenn da ein Staat EU-USA entstünde. Na, der würde mir Sorge machen. Erst recht nicht ein Weltstaat, sondern das muss schon anders und viel unübersichtlicher werden, nach meinem Einfluss. Das würde aber jetzt zu lange dauern. Und das, was dann legitimiert, sind A, alle möglichen international verabredeten Werte und Normen, USA jetzt auch natürlich die SDGs, also die Sustainable Development Goals, die immerhin von all den Staaten unterschrieben worden sind, und dann natürlich auch die Transparenz der Verfahren und so weiter. Also ich, Sie haben, glaube ich, als Abschlussfrage gleichsam gefragt, wann würden Sie sagen, Stopp? Ja, ich kann Ihnen jetzt nicht eine Sache sagen. So wie es bisher aussieht, sage ich nicht mal Stopp. Ich glaube gar nicht, dass es dazu kommt. Ich bin da ganz gar nicht so furchtbar ängstlich, denn dieses Ding noch regulär vor den nächsten Wahlphasen zu verabschieden, das halte ich für sehr illusionär. Also deswegen bin ich da auch nicht sehr aufgeregt.
Die Fragen, Sie haben sie noch in Erinnerung, Sie haben sie Notizen gemacht. Frau Gerstetter.
Ja, also eine Frage war direkt an mich gerichtet. Das war eine sehr juristische Frage. Ich erlaube mir, die, obwohl ich Juristin bin, nicht juristisch zu beantworten. Die Frage sozusagen von TTIP zum Welthandelsrecht, beziehungsweise die Frage insgesamt, was hat sozusagen das Welthandelsrecht für eine steuernde Funktion? Sozusagen, als Juristen sozusagen freuen wir uns natürlich sozusagen immer, wenn Recht eingehalten wird. Und wir gehen auch davon aus, dass Recht eine Bindungswirkung hat. Es ist aber nun mal nicht so, dass Völkerrecht immer und zu jeder Zeit von allen Staaten eingehalten wird. Auch WTO-Recht wird natürlich nicht immer von allen WTO-Mitgliedern eingehalten, sondern es gibt dann eben nur bestimmte Fälle, die über die WTO-Streitschlichtung sozusagen so viel Prominenz erhalten, dass sie eben ne, sozusagen in dieses judizielle Verfahren gehen und wo es dann auch um Sanktionen geht und so weiter. Deswegen finde ich, letztlich sollten wir sozusagen TTIP nicht juristisch danach primär beurteilen, ob es jetzt mit WTO-Recht kompatibel wäre oder nicht, sondern ich finde, es ist eine politische Diskussion, die wir führen müssen. Und dann ist sozusagen WTO-Recht, glaube ich, unser kleinstes Problem. So. Zu der Frage transatlantischer Staat oder so. Also ich bin auch so ein bisschen überrascht darüber, dass wir irgendwie über transatlantischen Staat reden, weil ich glaube, wir mit der Governance-Diskussion sind wir schon wesentlich weiter gediehen insgesamt als sozusagen über staatliche Regulierung nur zu reden. Also das ist ja eine Diskussion, die wir schon sozusagen auch sehr, sehr lange führen. Meine Antwort wäre darauf, ja, ich glaube sozusagen, es gibt auch nicht eine transatlantische Governance, die stark genug wäre oder das wäre vielleicht auch nicht wünschenswert, sondern deswegen ist es eben wichtig, dass in TTIP die nationalstaatliche Regulierungshoheit gestärkt wird, erhalten wird. Und das haben Sie in Ihrer Stellungnahme ja auch gesagt sozusagen. Ich würde nur von Ihrer Stellungnahme praktisch die Vision abziehen wollen, zu sagen, wir wollen perspektivisch darauf hin, dass es irgendwie transatlantisch funktioniert, weil das finde ich sozusagen dann wiederum unter dem Gesichtspunkt Multilateralismus auch normativ nicht wünschenswert. Und die Frage, wann sagen wir Stopp? Ich finde, das ist eine hypothetische Frage. Ich glaube, ich werde nicht in die Situation kommen, Stopp sagen zu können, weil ich werde den Text erst sehen, wenn er fertig verhandelt ist. Und ja, ich glaube sozusagen, deswegen muss man sich das Abkommen dann am Ende in der Gesamtheit anschauen und kann sozusagen einfach nicht zwischendurch mal Stopp sagen, so wird es nicht funktionieren.
Danke. Ja, Frau Bethner, was sagen Sie den Kritikern?
Ja, ich würde ganz gerne erstmal auf die Frage WTO-Kompatibilität eingehen. Neben dem Artikel GATT 24 ist es ja auch der Artikel GATT 5, der hier angeschaut werden muss. Diese Artikel sind relativ vage ausgestaltet. Er verlangt also Artikel 24, dass maßgeblich der gesamte Handel, also substantially all trade, liberalisiert werden soll. Im Endeffekt kann man erst nach WTO-Kompatibilität schauen, wenn der Vertragstext wirklich vorliegt. Vorher ist das zu früh. Wenn ich mir aber die Vorschläge oder das, was bekannt ist über die Zollvorschläge anschaue, liberalisiert oder abgebaut, abgeschafft werden, sollen die Zölle auf, wo liegen die im Moment, 97% der Zolllinien, dann wäre das sicherlich kompatibel zu GATT, weil darunter gefordert wird substantially all trade. Wenn man einen ganzen Sektor rausnehmen würde, also wie den Agrarsektor, dann hätte ich schon meine großen Zweifel, ob das dann noch GATT-kompatibel wäre, ob das dann noch substantially all trade ist. Da hätte ich wirklich großes Fragezeichen. Ich stimme Ihnen völlig mit Ihnen völlig überein, dass TTIP sicherlich nicht die Frage des Agrarhandels und der Agrarmarktverzerrungen der globalen lösen kann. Absolut nicht. Denn in Präferenzabkommen werden normalerweise nicht die Subventionen angegangen. Denn der Gedanke von Präferenzabkommen, was ja, also Freihandelsabkommen sind ja Präferenzabkommen, in denen sich eben die Mitglieder gegenseitig Präferenzen einräumen, die andere nicht bekommen, geht es eben in erster Linie auch um solche Präferenzen, die tatsächlich den Vertragspartnern zugutekommen. Wenn man die Subventionen abbaut, profitieren davon alle, also auch die Nichtmitglieder. Und deswegen in allen Freihandelsabkommen, nicht nur TTIP, sondern allen, die verhandelt werden, werden deswegen Agrarsubventionen zumeist nicht angegangen. Und das ist ein elementar wichtiges Thema, was wir in der WTO weiter behandeln müssen und weiter lösen müssen. Deswegen ist es auch so wichtig, dass man mit voller Kraft weiter die Doha-Runde eben auch verhandelt, gerade auch in der Frage des Agrarhandels. Im Vergleich zu 2005 hat sich meiner Meinung nach sehr viel verändert, was auch erklären kann, warum der BDI heute sich für TTIP einsetzt und 2005 auch noch relativ kritisch gewesen ist. Zum einen, 2005 war ein Jahr, in dem es tatsächlich noch Fortschritte in der Doha-Runde auch gegeben hat. Es gab eine Übereinkunft im Jahr 2005, 2006, dass man noch die Hoffnung hatte, dass es relativ schnell abgeschlossen werden konnte. Zu dem Zeitpunkt dachte man bei Freihandelsabkommen tatsächlich eher um Zollabbau und Zollabkommen und weniger um NTBs, sodass viele gesagt haben, also wir auch, naja, für Zölle sind auch wichtig, aber das alleine tut's eben nicht. Deswegen eben lieber den Transatlantic Economic Council, der sich mit NTBs auseinandersetzt. Und seitdem haben sich ja Freihandelsabkommen aber auch sehr stark geändert. Also sind viel ambitionierter, haben viel mehr Themen mit dabei. Und dann hat sich die wirtschaftliche Lage auch geändert. In den meisten europäischen Mitgliedstaaten 2005 sah die wirtschaftliche Lage auch wirklich ganz, ganz viel besser aus, als es im Moment ist, mit viel positiveren Wachstumsprognosen, als das jetzt der Fall ist, sodass die Motivation für ein solches Freihandelsabkommen einfach auch nochmal gestiegen ist im Vergleich zu 2005. Wann würden wir Schluss sagen zu den Verhandlungen? Also zum einen glauben wir, dass TTIP abgeschlossen wird, weil es ein politisches Projekt ist und sich die EU und die USA politisch nicht leisten können, diese Verhandlungen scheitern zu lassen. Aber wir hätten große Probleme mit TTIP, wenn es zu einem TTIP-Light werden würde, in dem die großen Bereiche öffentliche Auftragsvergabe, Regulierungskooperation, Investitionsschutz und auch das Kapitel Nachhaltigkeit entweder gar nicht drin sind oder so minimal drin sind, dass sich TTIP eigentlich nicht mehr dann gelohnt hat, verhandelt zu werden.
Herr Kalis.
Ja, vielen Dank. Ich glaube, man muss erstmal dieses Missverständnis mit dem Staat aufklären. Es geht nicht um den transatlantischen Staat, sondern der Staat ist ein Begriff, ein Platzhalter, sozusagen, weil er am transparentesten macht. Markt ohne Staat heißt sozusagen, als Schlagwort, wir wollen einen regulierten Markt, nicht einen flankierten Markt, der eben sozusagen nicht völlig unreguliert oder dereguliert und liberalisiert ist. Und dieser Gefahr, also dieser Begriff soll dieser Gefahr so ein bisschen begegnen. Wie man nun zur Regulierung oder Flankierung des Marktes kommt, das ist eben in der Tat. Eine Ebene sind die nationalen Parlamente, die eingebunden werden müssen. Das ist aber sehr schwierig in diesen globalen Prozessen. Anderer Aspekt ist die Zivilgesellschaft. Wir haben ja auch in der Stellungnahme immer wieder darauf Bezug genommen und darauf hingewiesen, dass diese Gremien gestärkt werden müssen, die Zugangsmöglichkeiten, dass eben auch ressourcenschwache Gruppen der Zivilgesellschaft Zugang finden. Also insofern, glaube ich, sehen wir da schon. Gut, interessant ist natürlich die Debatte um Global Governance. Das sind ja Elemente von Global Governance, indem wir Demokratie öffnen in so ein Mehrebenensystem auf nichtstaatliche und staatliche Akteure gleichermaßen, die irgendwie versuchen, darauf läuft es ja hinaus, letztlich ein Legitimationsniveau zu bewirken. Allein die Zivilgesellschaft, das ist auf jeden Fall aus meiner Sicht problematisch und zu wenig. Das ist aber ein anderes Thema. Klar, der Klimaschutz gehört in TTIP rein. Wir haben ja auch verschiedene Punkte hier angesprochen. Ich meine, man kann das sehen im Kontext Nachhaltigkeitskapitel vielleicht. Man kann das sehen, vielleicht kann man hier eine Rückbindung an die SDGs jetzt bewirken. Wenn die alle unterschrieben haben, müssten Europäer und USA gleichermaßen bereit sein, das in Konkretisierung des Nachhaltigkeitskapitels da reinzuschreiben. Nun, Herr Bode, Sie haben so kritisch gefragt, wie sehen wir uns denn da als Politikberater? Natürlich erstmal als diejenigen, die sich, die erstens in einer Zeit, in der Politik immer hektischer wird und auch das so ein bisschen zur Mode geworden ist, auf sich zu fahren, was ich in der Politik nicht besonders, also das kann man mal machen müssen, aber es sollte nicht zum Regelfall sein. Politik hat eben auch die Verantwortung, nach vorne zu denken, an die zukünftigen Generationen zu denken, auch vorsorgend zu agieren. Und dazu gehört eben auch die Politikberatung. Und wir versuchen der Politik eben durch unsere Empfehlung hier durch unsere Zeit, die wir uns nehmen, wirklich vertieft in solche Aspekte einzutauchen, der Politik eben dann wissenschaftsbasiert Vorschläge zu geben. Natürlich, wir haben bestimmten, Herr Faustich hat darauf hingewiesen, wir haben die Umweltbrille auf, das ist unser Auftrag. Für andere Perspektiven gibt es andere Räte. Und da wollen wir der Regierung helfen. Das ist natürlich immer so in der Beratung. Wir weisen auf die wunden Punkte hin. Wir machen Vorschläge, wie man es besser machen kann. Aber man muss eben auch damit leben, dass die Politik das nicht aufnimmt oder nicht aufnehmen kann. Denn die Politik hat nun wiederum die Aufgabe, natürlich die ganzen verschiedenen Interessen zusammenzuführen. Das ist, darauf haben wir keinen Einfluss. So würde ich das sehen. Ja, und das bedeutet, die Schlussfolgerung, die hat am Ende die Politik zu ziehen. Ja, Politikberatung heißt nicht Politik machen. Da gibt es aus meiner Sicht einen Unterschied. Dafür haben wir keine Legitimation und das nimmt der Rat auch für sich nicht in Anspruch. Ja, zu Herrn Holterhus hatten Sie ja schon etwas gesagt. Ja, ich glaube, ich habe alle Punkte angesprochen. Ich weiß nicht, ob wir noch Zeit haben für eine zweite Fragerunde. Also Frau Schwan jedenfalls nicht. Ne? Ich wollte nur noch mal darauf hinweisen, dass das, wir haben ja eigentlich um 6 anfangen wollen. Das hat sich leider ein bisschen verzögert durch den einen Fahrstuhl, den wir nur zur Verfügung hatten. Sonst hätten wir jetzt noch eine Runde mehr machen können. Ja, das müssen Sie entscheiden.
Also ich denke mal, wenn Sie einverstanden sind, wir haben jetzt ziemlich genau 20 Uhr, Sie fühlen sich natürlich frei. Frau Schwan, vielen herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Also wenn Sie noch Lust haben, machen wir noch eine kleine Fragerunde, 2, 3 Fragen und ich mache noch ein kleines Schlusswort. Und dann haben wir ja noch hinreichend Zeit, bei Getränken und Speisen weiter zu diskutieren. Also 3 Fragen lasse ich noch mal zu mit den Antworten, dann haben wir die Viertelstunde wieder raus, die wir später angefangen haben. So, wo ist das Mikro? Bitte.
Guten Abend, Reinhard Benning von Germanwatch. Ich habe eine Frage in Anknüpfung an Frau Gerstetter, an Herrn Kallis. Und zwar geht es da nochmal um die Umweltbrille, die Sie als Sachverständigenrat aufhaben sollten. Und Frau Gerstetter erwähnte die Umweltkosten, die ja auch mit steigendem Handel einhergehen können. Wir haben in Europa dazu eine Reihe von Daten vorliegen, so etwa, dass die, gehen wir mal auf den Agrarhandel ein, hier hat die Ernährungsindustrie Erwartungen formuliert von Zuwächsen bis zu 40% durch das Freihandelsabkommen TTIP. Besonders die Fleisch- und auch die Milchindustrie freut sich über neue Absatzkanäle, nachdem der Konsum in Europa eher zurückgeht. Wir haben aber auch die Zahlen des Nitrogen Assessment, das sagt, 320 Milliarden Euro haben wir heute schon an externen Kosten für die Überdüngung. als Gesellschaft aufzubringen. In Deutschland sind es zwischen 8 und 25 Milliarden Euro, je nachdem, welche Datenbasis man zugrunde legt. In jedem Fall haben wir schon gewaltige externe Umweltkosten. Und meine Frage, weil ich jetzt das Gutachten noch nicht zu Ende lesen konnte, inwieweit haben Sie die vorliegenden Umweltkosten gegen die zitierten Benefits aufgerechnet? Und anschließend, wir haben gerade die SDGs schon als Stichwort gehört. Im Grunde sind die Nachhaltigkeitsziele, die in New York verabschiedet wurden, und auch die Klimaziele von Paris, 1,5 Grad, eine solch starke Verpflichtung, kein Abkommen abzuschließen, das nicht diesen beiden Zielen dient, sodass ich gerne Ihre Meinung dazu wissen würde, wie weit ist das Abkommen auf Linie dieser beiden übergeordneten, bereits unterschriebenen Verträge?
Danke, wir haben das notiert. Zwei weitere Fragen noch bitte. Bitte schön.
Ja, Daniel de Graaf, mein Name. Ich bin hier als Privatperson. Ich habe das Gutachten nicht ganz lesen können, aber ein wichtiger Aspekt hat mir so ein bisschen gefehlt, und zwar die historische Betrachtung, weil diese Sache mit Investorenschutz erweitert um den Begriff Freihandel, das hatten wir schon mal in ganz ähnlicher Weise. Damals hieß das Mai, das Mai-Abkommen. Das ist in dem Moment gescheitert, als es öffentlich geworden ist, weil es da nämlich ganz massiv um, ja, also die Investoreninteressen wurden quasi für sakrosankt erklärt, und es wäre den Staaten nicht mehr möglich gewesen, wenn man dieses tatsächlich verabschiedet hätte, irgendwelche Gesetze zu erlassen, die zu einer Schmälerung des Gewinnes dieser Investitionen geführt hätte. Also damals war das, das war in den 90er, Ende der 90er Jahre, war das Abkommen sofort tot, als es an die Öffentlichkeit kam. Es wurde so verhandelt, dass selbst ein Lionel Jospin, damals Premierminister in Frankreich, nicht wusste, um was es da eigentlich geht. Jetzt die Frage. Drängt sich so der Verdacht auf, dass man genau dieses Mai-Abkommen nochmal genommen hat. Stichwort Schiedsgerichtsbarkeit, Investitionsschutz. Dann noch ein bisschen Freihandel drum gebastelt hat, wo man ja auch kritisieren kann oder zumindest in Frage stellen kann, ob Freihandel wirklich so was Positives ist. Das lese ich so ein bisschen aus Ihrem Gutachten heraus, dass Sie das unterstellen. Und wenn man das in dieser Dimension sieht, müsste man nicht viel eher zu dem Schluss kommen, dass man das nämlich ablehnen muss und nicht sagt, wir machen hier noch und wir versuchen da noch ein bisschen was zu verbessern.
Ja, danke. Und die dritte Frage?
Ja, hallo. Ich bin Jörg Haas von Campact. Mein Thema wäre nochmal das Stichwort Klimaschutz und richtet sich an Frau Gerstetter und Herrn Kallies. Stichwort Klimaschutz. Sie wissen ja, dass wenn wir 2 Grad oder auch 1,5 Grad erreichen wollen, das eine massive große Transformation ist. Das hat ja Ihre Schwester Rat vom BBGU sehr schön durchbuchstabiert. Und diese große Transformation ist eine enorme Investitionsleistung. Neue Infrastruktur muss aufgebaut werden und alte Infrastruktur, High Carbon Infrastructure, wird entwertet. Ölleitungen, Kraftwerke, Minen, sie werden entwertet. Das heißt, die Eigentümer dieser alten fossilen Infrastruktur werden enteignet. Und zwar de facto, sie müssen enteignet werden, damit wir die 2 Grad oder die 1,5 Grad erhalten. Nun stärkt gerade, als wir Paris abschließen, dehnen wir den Investitionsschutz massiv aus auf einen unglaublich großen Anteil weltweiter Investitionen, oder wir planen es. Und diese Investitionsschutzregeln sind nicht gebunden an internationale Klimaabkommen. Sie haben allein als Rechtsgrundlage die Handelsabkommen, in denen Klimaschutz nicht vorkommt. Müsste man unter dem Gesichtspunkt von Paris eigentlich nicht die gesamte fossile Infrastruktur vom Investitionsschutz ausnehmen?
So, jetzt war hier noch eine Frage, die lassen wir jetzt noch zu und dann blocken wir. Herr Staudt, bitte.
Ganz herzlichen Dank für das Wort. Gratulation zu dem schönen Bericht. Ich habe eigentlich eine ganz andere Frage. Ein Kollege von Herrn Kallies und mir hat neulich ein Buch geschrieben, in dem es um den Westen geht. Und wir hören in der Diskussion über TTIP immer, das soll ein ambitioniertes Abkommen sein. Und
Christian, du hast darauf hingewiesen, du würdest dir vorstellen, dass davon auf die Dauer als Living Agreement eine Art Integration ausgeht. Nun ist Frau Spanier jetzt nicht da, aber ich fand das sehr schön, dass sie den Aspekt der dritten Staaten eingebracht hat und die Rede der Kommission davon, hier ein ambitioniertes Abkommen zu verhandeln, die könnte man sich so vorstellen, als ob der Westen, als ob das ein Projekt des Westens im Sinne von Udo Di Fabio wäre, wo der Westen versucht, sozusagen ein Modell für eine verantwortete, faire Ordnung der Weltwirtschaft zu schaffen. Und da, Christian, würden dann auch deine Integrationsideen irgendwie ein bisschen passen. Aber Frau Mildner, ist das deutsch-amerikanische oder das europäisch-amerikanische Verhältnis tatsächlich im Augenblick so, dass wir sagen können, da entsteht ein Projekt des Westens, das sozusagen dann als Pilotprojekt für die ganze Weltwirtschaft und ihre Reform und eine zukünftige Gestaltung dienen könnte? Zweite Frage, Christian. Das GATT als Voraussetzung der WTO und der erste Vertrag über die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft waren ja nur Jahre auseinander. Es waren dieselben Leute, die das verhandelt haben. Trotzdem haben beide Abkommen, das eine das internationale und das andere unser europäisches, einen entscheidenden Unterschied schon von Anfang an in der Stellung des Einzelnen. Schon von Anfang an in den 50er Jahren sozusagen war das nicht nur eine Integration von Regierungen und von Staaten, sondern von Anfang an gab es die direkt anwendbaren Rechte jedes Einzelnen. Das hat uns alle zunächst zu europäischen Wirtschaftsbürgern gemacht, aber jetzt in der Folge auch zu europäisch-demokratisch vertretenen Bürgern einer Europäischen Union. Diese zweite Dimension sehe ich in diesen Freihandelsabkommen überhaupt nicht. Und letzte Frage, Frau Mildner, wenn wir sagen, das wäre ein großes Projekt des Westens, das auch sozusagen legitimiert werden könnte gegenüber dritten Staaten, weil man sagen würde, das ist ein Modell, sozusagen ist das dann nicht merkwürdig, dass wir völlig separat mit Kanada und den USA verhandeln und diese Abkommen auch wahrscheinlich ein bisschen unterschiedlich werden, obwohl ironischerweise die beiden ja selbst wiederum mit Mexiko in der NAFTA verbunden sind, sodass das, was wir sehen, dann im Grunde sozusagen ausartet in eine Fragmentierung von Weltwirtschaft, die auch eine Fragmentierung von Weltwirtschaftspolitik und dann möglicherweise am Ende auch eine Fragmentierung von Legitimation für Weltwirtschaftspolitik sein würde. Danke.
Vielen Dank, Herr Kollege Stoll. Ich glaube, das würde für ein Proseminar ausreichen als Stoff. Und die Kollegen sollen das jetzt in 6 Minuten beantworten, 2 Minuten für jede Person. Fangen wir an bei Frau Gerstetter.
Okay, ich glaube, ich habe die leichtesten Fragen. Die Frage sozusagen Verhältnis SDGs und Paris Agreement zu TTIP. Also ich würde es natürlich begrüßen, wenn TTIP eine Klausel enthalten würde, in der geklärt ist, dass Verpflichtungen aus multilateralen Umweltabkommen oder dann auch aus den SDGs von den Parteien selbstverständlich sozusagen umgesetzt werden können und dass diese im Zweifelsfall den Verpflichtungen aus TTIP vorgehen. Sowas kann man sozusagen in einem Abkommen über Sustainable Development, denke ich, auch regeln. Ob wir sozusagen aber harte Konflikte bekommen würden zwischen sowas wie dem Paris Agreement und TTIP, das würde ich bezweifeln, weil das Paris Agreement sehr, sehr, sehr prozedural orientiert ist. Sie wissen wahrscheinlich besser als ich, dass da sehr wenige, sehr harte Verpflichtungen für die Staaten drin sind, die es letztlich ratifizieren werden. Und deswegen sehe ich da sozusagen eigentlich erstmal sozusagen wenig Potenzial für Konflikte. Aber es ist natürlich immer schwierig, sozusagen einen rechtlichen Sachverhalt anhand nicht existierender Normen zu beurteilen. Deswegen, ne, also sozusagen, da kann man, glaube ich, sozusagen auch wenig dazu sagen, bevor wir dann wissen, wie TTIP aussieht. Die Frage sozusagen nach fossilen Infrastrukturen. Was ich tatsächlich für eine gute Idee für TTIP halten würde, ist eine Klausel, die dem Abbau von Subventionen für fossile Energien dient. Das ist sozusagen eine Idee, die es schon sehr lange irgendwie gibt in internationalen Politikdiskussionen, die aber nie so richtig vorwärts gegangen ist. Und ich habe mich sozusagen eigentlich gegen TTIP als Modell ausgesprochen. Aber wenn man TTIP schon mal macht und es als Modell haben will, dann könnte man vielleicht an der Stelle dann mal mit dem Modellcharakter anfangen.
Die Fracking-Industrie schafft es ja gerade selber, sich in die Pleite zu führen. Das macht ja Hoffnung. So, Frau Mildner.
Zu der großen Frage Vorbildcharakter führt das zu mehr Fragmentierung und zu mehr Multilateralisierung. Das ist der Blick in die Glaskugel. Wenn ich in die Vergangenheit schaue, wir haben ja global über mehr als 400 aktiv gültige Freihandelsabkommen. Und jetzt setze ich mal ganz kurz meinen Industriehut ab und setze meinen Wissenschaftlerhut nochmal auf. Es gibt zwei unterschiedliche Forschungsstränge, die auch sehr viel überzeugende Empirie dazu generiert haben. Der eine Vertreter ist Jagdish Bhagwati, der findet das Freihandelsabkommen zu einem Spaghetti-Ball, also zu einem unübersichtlichen Wirrwarr von verschiedenen Regeln geführt haben, die auch nicht zu einer Multilateralisierung beigetragen haben. Und dann gibt es auf der anderen Seite auch viel empirische Empirie. Hauptvertreter davon ist Herr Baldwin, der festgestellt hat, dass Fragmentierung und Multilateralisierung in Wellen gekommen ist. Fragmentierung dann auch unter dem Gesichtspunkt, man will den eigenen Markt schützen, aber untereinander dann trotzdem noch liberalisieren, um den Markt sich vom anderen zu erschließen. Aber das bringt natürlich Kosten mit sich, nämlich Handelsumlängen, Kosten etc. Ich denke alleine hier auch an die Ursprungsregeln. Und irgendwann hat er festgestellt, die Kosten so hoch, dass man wieder anfängt zu multilateralisieren und die Fragmentierung, die man hatte, eben in ein multilaterales Rahmenwerk zu binden. Und zwei Beispiele dafür werden auch mal wieder angeführt. Das eine ist Dienstleistungshandel, wurde schon in der EU behandelt und auch in NAFTA, kam dann auch in der WTO zum Zuge. Und es kann gut möglich sein, dass über TTIP eben auch eine solche Wirkung dann entsteht, dass es dann auch irgendwann wieder zu einer Multilateralisierung führt. Wenn ich mir im Moment die WTO-Verhandlungen in einzelnen Bereichen anschaue, dann habe ich manchmal das Gefühl, dass jetzt die EU und die USA zum jetzigen Zeitpunkt nicht bereit sind, Zugeständnisse zu machen, ich denke beispielsweise an Rindfleischquoten, im multilateralen Bereich, solange sie eben nicht auf TTIP-Ebene oder TPP-Ebene das ausverhandelt haben. Also jetzt gerade kann es durchaus sein, dass es hinderlich ist für eine Multilateralisierung, aber mittelfristig, langfristig durchaus möglich, dass es zu einer Multilateralisierung beiträgt. Aus unserer Sicht ist die Fragmentierung tatsächlich kostspielig, gerade was eben Ursprungsregeln anbelangt. Deswegen setzen wir uns dafür ein, dass CETA ist ausverhandelt, da lässt sich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt wahrscheinlich wenig dran tun, aber dass unter TTIP einfache Ursprungsregeln vereinbart werden, horizontal über alle Sektoren hinweg und dass dieses Modell dann auch Anwendung findet in allen anderen Freihandelsabkommen, die die EU verhandelt, auch bei den Neuverhandlungen dann mit Mexiko, sodass man immerhin in dem Bereich schon eine Vereinheitlichung hat und eben keine stärkere Fragmentierung. Zur Frage, braucht man jetzt Wachstum oder nicht? Und wie schädlich ist denn Handel und wie schädlich ist nicht Handel? Sie haben ja gerade selber darauf hingewiesen, dass enorme Investitionen notwendig sind für eine Energiewende, für Nachhaltigkeit und für den Klimaschutz. Und dann frage ich mich, woher sollen denn die Investitionen kommen? Denn die kosten ja auch Geld und dafür brauchen wir letztendlich auch Wachstum. Also ganz ohne Wachstum werden Sie auch den Klimawandel nicht hinbekommen. Das würde ich ganz gerne nochmal unterstreichen. Und letzter Punkt, Investitionsschutz. Da möchte ich nur noch mal dran erinnern, dass wir tatsächlich im Moment weltweit über 3000 solcher Abkommen schon haben. Die EU hat über 1400 Abkommen und Deutschland hat 129 dieser Abkommen. Durch das Modell, was die EU vorgeschlagen hat, wird in keinster Art und Weise der Investitionsschutz gestärkt. Ganz im Gegenteil, der Investitionsschutz wird deutlich abgesenkt durch diese Neuvorschlag, Neumodellcharakter. Das entspricht also nicht dem Mai, was damals vorgeschlagen worden ist und verhandelt worden ist. Wir sehen den Vorschlag der EU-Kommission in großen Teilen positiv. Es ist eine Konkretisierung der rechtlichen Begrifflichkeiten, also der materiellen Schutzrechte, indirekte Enteignung und so weiter. Regulierungshoheit ist deutlich gestärkt worden. Und bei ISDS sehen wir durchaus, also beim Streitschlichtungsmechanismus, durchaus positiv, dass ein Berufungsmechanismus eingeführt werden soll. Auch für den Investitionsgerichtshof sind wir offen, sehen da aber noch ganz schön viele Fragen, die da geklärt werden muss, was die Ernennung der Richter, Auswahl der Richter, Expertise und so weiter anbelangt. Deswegen sehen wir das als wirklich deutlichen anderen Vorschlag durch diese Neuerungen als das Mai.
Ja, danke schön. Und das vorletzte Wort hat jetzt Herr Kalis und dann bin ich noch mal dran. Also die Männer haben zum Schluss doch das Sagen.
Die Umweltkosten von Handeln waren angesprochen worden. Ja, da würde ich jetzt sagen, das ist ja gerade unser Bemühen, diese Kosten sozusagen zu reduzieren mit unseren Vorschlägen. Und ich, wenn die umgesetzt würden, würde das ja auch geschehen. Was wir jetzt allerdings nicht tun, auf eine weitere Meta-Ebene, also auf eine Meta-Ebene dann zu gehen und zu sagen, nicht auf eine weitere, sondern auf, überhaupt auf eine Meta-Ebene zu gehen und zu sagen, naja, ist denn Freihandel überhaupt sozusagen unter Umweltaspekten nicht problematisch. Wir wollen eben sozusagen das, was stattfindet, in diesem Sinne als Politikberatung heißt jetzt auch nicht in die völlig theoretische Ebene zu gehen, sondern eben praxisnah zu arbeiten. Das ist ja auch der Reiz sozusagen an der Politikberatung, dass wir eben sozusagen das, was da ist, versuchen zu verbessern mit dem Blick durch die Umweltbrille. Und gut, ich meine, die Schlussfolgerung, also auch nochmal zu Herrn Bulli, kann man natürlich dann ziehen, ne? Die man dann ziehen muss. Wenn die aus der Sicht der, aus der Umweltperspektive ist dann Abkommen natürlich sehr kritisch zu sehen, im Zweifel sogar abzulehnen, wenn es eben diesen Umweltstandards nicht genügt. Aber wir sind eben, der Umweltaspekt ist eben ein Aspekt in der Marktwirtschaft, in der wir leben. Und die Politik muss eben alle diese Aspekte berücksichtigen. Das geht dann eben nach den Präferenzen, die sich im Parlament dann abbilden. Nicht? Also das ist eben der demokratische Prozess, der oft auch sicherlich, das ist auch die Mahnung, da liegt auch unsere Rolle, daran zu erinnern, dass die Interessen, die allgemeinen Interessen, die eben keine Stimme oder nur eine schwache Stimme haben, hier nicht unberücksichtigt bleiben. Und ich glaube, dass sich da ja auch viel getan hat und auch tut, also im Vergleich. Das ist natürlich immer die Frage, mit was Sie vergleichen. Das ist jetzt vielleicht aber auch wieder sehr optimistisch, aber ich glaube immer sozusagen an die Lernfähigkeit und den Wandel, sonst können Sie auch keine Politikberatung machen. Sonst kann man eigentlich nur resignieren. Aber ich glaube, dass uns, wenn man gerade historisch das Ganze betrachtet, auch den Freihandel, wir eben auch hier tatsächlich, also ich glaube auch, da hat auch Frau Milner darauf, zu Recht darauf hingewiesen, dass wir hier eine Fortentwicklung haben, dass der überhaupt das Thema Umweltschutz eigentlich stärker in diesem ganzen Kontext sich abbildet und wir eben die Perspektive einnehmen, dass TTIP insoweit tatsächlich vielleicht einen positiven Vorbildcharakter haben könnte. Was in der Tat nur ganz am Rande angesprochen wird, das ist eine eigene Problematik. Das haben wir auch diskutiert, aber wir können in so einer Stellungnahme, zumal von unserem Auftrag her, nicht jede Frage beantworten, die Auswirkungen auf den Handel mit Drittstaaten. Das sind, oder überhaupt, was das bedeutet für Drittstaaten, das ist sozusagen in der Tat nicht einbezogen. Das kann man dann kritisieren. Die große Transformation wurde angesprochen im Zuge des 2-Grad-Ziels. Ich glaube, wenn wir das abbilden, darauf hat Frau Kerstetter ja auch schon eigentlich geantwortet, im Nachhaltigkeitskapitel, diese Rückbindung an die SDGs konkretisieren, ich glaube, dann ist auch klargemacht, dass hier eine ökologische Klimaschutz- und am 2-Grad-Ziel orientierte Grenze eingezogen ist. Aber wir müssen uns eben auch darüber klar sein, dass man, glaube ich, in diesem ganzen Prozess SDGs und Dekarbonisierung nicht zu viel Hoffnung setzen darf, weil es hier eben wenig materielle Gehalte gibt, sondern sehr starke Verfahrensgehalte. Also Projekt des Westens, das ist eine ganz interessante Frage. Also das wäre eine, glaube ich, problematische Überhöhung dessen, was wir hier machen. Ich finde, man muss das ganz pragmatisch sehen. TTIP kann ein Modell dafür sein, wie man solche Handelsabkommen verbessert. Es könnte dazu werden, wenn unsere Vorschläge berücksichtigt würden. Das Gleiche gilt auch für die weit darüber hinausreichende Dimension, die wir so ein bisschen angesprochen haben, eben mit diesem Markt ohne Staat. die Stellung des Einzelnen. Das ist, glaube ich, dann überhaupt eine Entwicklung, die überhaupt erst eintreten würde, wenn dieses Living Agreement sich tatsächlich auch stärker politisiert, und zwar auch in institutioneller Hinsicht. Dann kommen wir genau, glaube ich, auch zu diesen Fragen. Aber wenn ich mir das Welthandelsrecht angucke, wo ja im WTO-Recht immer wieder diese Frage auch diskutiert wird, finde ich es ganz wichtig, auf diesen Unterschied hinzuweisen. Die Individualisierung darf keine einseitige sein. Jede Individualisierung von Marktfreiheiten braucht immer als Gegengewicht sozusagen die demokratische Korrektur. Das muss Hand in Hand gehen, das sind zwei Seiten einer Münze. Das war nämlich genau das, worunter der europäische Binnenmarkt lange gelitten hat und dann auch ein Legitimationsdefizit hatte. Durch die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs in Luxemburg wurden die Grundfreiheiten, die Marktfreiheiten zu unmittelbar anwendbaren Rechten, und wir hatten dann einen Deregulierungsprozess mit Blick auf vom nationalen Gesetzgeber beschlossene Gesetze. Und da war die Balance nicht mehr da. Die hatten keine Gewaltenteilung sozusagen. Die Gewaltenteilung war vertikal verrutscht, wenn man es jetzt ein bisschen akademisch formuliert. Und genau das muss man natürlich hier vermeiden, gerade auch auf der internationalen Ebene, jetzt im Welthandel, dass wir hier einseitig Rechte des Einzelnen anerkennen, die aber praktisch nur die Marktfreiheiten dann instrumentalisieren zur Durchsetzung von Freihandel, es aber dann kein Korrektiv gibt, auf der gesetzgeberischen Ebene zu sagen, gut, wenn wir hier Deregulierungs- und Liberalisierungsmechanismen haben, dann fangen wir das aber durch gemeinsame Regeln auf der Ebene wieder auf. Ich glaube, das muss man im Blick behalten, und das ist so ein bisschen auch das Modell, was unserem Ausblick zugrunde liegt. Da will ich gerne einräumen, dass der ist wirklich theoretisch und idealistisch angelegt. Und insofern etwas, worüber man auch weiter diskutieren kann. Aber das war sozusagen dann dieser Entwicklung, glaube ich, auch geschuldet, dass man sozusagen TTIP einfach nochmal die Perspektive verleiht, und das soll dann der letzte Satz sein, die es teilweise auch mal in der Theorie hatte. Dass man hier eben, ich erinnere noch mal an den Anfang der Debatte, da war das nicht nur eine transatlantische Wirtschaftsgemeinschaft, sondern es ging auch um eine transatlantische Wertegemeinschaft. Ja. Nun kann man natürlich darüber streiten, inwiefern diese Werte hier gemeinsam Werte bestehen, aber ich glaube, dass es dort durchaus auch diese Parallelen gibt. Und daran sollte auch dieser letzte Ausblick noch mal erinnern, der durchaus idealistisch optimistisch ist. Dankeschön.
Ja, vielen Dank, und Sie erlauben mir, dass ich jetzt noch einige ganz kurze Dankesworte spreche. Ich glaube, wir konnten hier zeigen, dass Umweltpolitik und Handelspolitik sicherlich noch lange ein Konfliktfeld bleiben wird. Man muss diese Konflikte anschauen, man muss sie analysieren, man muss Lösungswege finden, und das ist sicherlich auch ein Argument mehr für integrative Umweltpolitik oder für Umweltpolitik-Integration. Und das ist ja auch ein zentrales Thema unseres Umweltgutachtens 2016, was wir dann im Mai 2016 hier auch vorstellen werden. Und wir laden Sie da jetzt herzlich schon zu ein. Wir möchten uns als Sachverständigenrat noch mal bedanken, zunächst bei den Podiumsteilnehmern, bei Frau Schwan, Frau Mildner und Frau Gerstetter und natürlich auch bei Professor Kalis, der das Gutachten ja federführend mit auf den Weg gebracht hat, mit seinen wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen Frau Dross, Frau Teuber und Frau Wiegand. Die ganze Veranstaltung ist natürlich möglich geworden, weil die Geschäftsstelle mit Herrn Hai und Frau Hertin und dem Team im Hintergrund, sage ich mal, Frau Busch, Frau Fritsch, Herr Kinzel und Frau Lischka hier tatkräftig mitgearbeitet haben. Es hat keinerlei Pannen gegeben, das ist auch ganz selten. Und natürlich, irgendwelche Mikrofone, Beamer oder irgendwas fällt immer aus, hier mal nicht. Ist ja auch keine technische Uni, da fällt das meistens immer aus. So, und wir bedanken uns natürlich noch bei dem Publikum, dass Sie gekommen sind, dass Sie so lange ausgeharrt haben, dass Sie 2 Stunden ein sehr komplexes Thema mit uns diskutiert haben. Wir wünschen Ihnen jetzt noch interessante Gespräche beim Empfang, bei Bier, Wein und bei den Speisen. Bleiben Sie uns gewogen. Einen schönen Abend noch in Berlin, eine gute Heimreise. Und wir sehen uns hoffentlich alle wieder am 10. Mai zur Übergabe von unserem Hauptgutachten. Vielen Dank.